dadurch, dass die Frauen präsenter werden in der Sprache, ist es dann plötzlich missverständlich, ist jetzt bei dieser Bezeichnung Chirurg, ist da dann jetzt wirklich der Mann gemeint oder sind alle gemeint oder was ist es denn? Und diese Verwirrung wird einfach immer größer. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man dieses sogenannte generische Maskulinum in Zweifel zieht und lieber andere Formen verwendet, die klarer und präziser sind.
Rolle rückwärts. Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolle rückwärts. Heute bei mir zu Gast ist Frau Dr. Laura Neuhaus, stellvertretende Leiterin der Duden Wörterbuchredaktion. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir wollen uns heute über das Thema gendergerechte Sprache unterhalten. In unserer Podcast-Reihe geht es um Gender Gaps und Rollenbilder. Und deshalb ist es, glaube ich, für mich in jedem Fall und für unsere Zuhörenden auch ganz interessant, wie wir mit gendergerechter Sprache Einfluss nehmen können auf Rollenbilder, auf Stereotypen, auf die ganzen Gender Gaps, die es da so gibt. Und ich hoffe, dass Sie uns da als Expertin ein bisschen Einblick geben können und uns Ihre Sicht mit uns teilen mögen.
Ja, sehr gern. Ich freue mich.
Ich habe bei meinen Kindern gekupfert. Die haben im Unterricht ein Experiment im Deutschunterricht gemacht und würde jetzt mal einen ganz kurzen Text als Einstieg vorlesen. Das war wirklich kurz und mal sehen, wie Sie reagieren und liebe Zuhörenden zu Hause auch, was Sie für einen Eindruck haben. Also, ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt an der Unfallstelle. Der Sohn wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Ein Chirurg eilt in den OP, tritt an den Operationstisch heran, auf dem der Junge liegt, wird kreidebleich und sagt, ich bin nicht imstande zu operieren, dies ist mein Sohn.
Ja, diese kleine Geschichte kenne ich. Das ist dieser Klassiker, der Chirurg. Wie soll das sein? Der Vater ist doch gestorben. Wie kann das jetzt der Sohn sein? Und es ist so ein schönes Beispiel für die Verwendung des Maskulinums für alle, ne? Also klar, man könnte sich jetzt das auch so vorstellen, dass das ein schwules Pärchen ist und die zusammen, also zwei Männer, aber die Geschichte, die Pointe der Geschichte soll ja darauf rauslaufen, dass das dann die Mutter ist, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
Ja.
Ja. Und ja, das ist diese Verwendung der maskulinen Form für alle.
Genau.
Dann muss man eben drauf kommen, wer damit gemeint ist. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, um irgendwie drauf zu kommen, dass unsere Sprache manchmal eigentümlich ist, aber es ist andererseits gar nicht so der typischste Fall. Also wenn wir uns so große Datenmengen anschauen an Sprache in den verschiedensten Kontexten in unserem Dudenkorpus, dann merken wir, dass diese allgemeine Verwendung der maskulinen Form, dieses sogenannte generische Maskulinum, dass das oft im Plural auftritt, wenn es irgendwie um große Menschenmengen geht. Und manchmal funktioniert das tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber manchmal hat man genau das Problem, auf das Sie eingangs eingegangen sind, dass man diese Geschlechterstereotype hat. Also wenn wir jetzt sowas haben wie die Lokführer streiken schon wieder, ne, dann ist eben die Frage, was stellt man sich denn da jetzt vor oder wen stellt man sich da vor? Und vielleicht stellt man sich bei sowas dann in der Tendenz eher Männer vor, die eben den Job als Lokführer haben. Und dann gibt es aber andere Sachen, wo man auch diese maskuline Form hat, wo es vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil man eh schon eine gemischte Vorstellung hat. Also vielleicht sowas wie die Besucher des Festivals müssen einen Corona-Test machen oder so. Und dann hat man vielleicht schon die Idee, ach, beim Festival, da sind irgendwie Männer, Frauen, Kinder, da sind alle irgendwie dabei. Vielleicht sind mit dem Besucher dann alle gemeint. Aber so oder so, es ist einfach eine Gebrauchsgewohnheit. Also es ist eine Gewohnheit in der Sprache, die männliche Form für alle zu verwenden. Und die gerät einfach zunehmend ins Wanken. Und die gerät eben ins Wanken aus verschiedenen Gründen. Und um nochmal auf diese Sprachdaten zu kommen, das finde ich irgendwie so aus sprachwissenschaftlicher Sicht am spannendsten. Die gerät eben deshalb ins Wanken, weil häufiger in den letzten Jahren diese weiblichen Personenbezeichnungen auftauchen. Also wir reden in letzter Zeit häufiger von Besucherinnen, von Lokführerinnen, von Chirurginnen und so weiter. Und dadurch, dass die Frauen eben präsenter werden in der Sprache, ist es dann plötzlich missverständlich, ist jetzt bei dieser Bezeichnung Chirurg, ist da dann jetzt wirklich der Mann gemeint? Oder sind alle gemeint? Oder was ist es denn? Und diese Verwirrung wird einfach immer größer und deswegen, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man dieses sogenannte generische Maskulinum in Zweifel zieht und lieber andere Formen verwendet, die klarer und präziser sind.
Vielleicht muss man ja auch mal zurückgucken. Mhm. Das Jahrhundert habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Kuhfällerin und Kuhfäller schon benutzt für Händler und Händlerinnen. Also es war nicht von jeher immer nur dieses generische Maskulinum fix. Aber wenn man sich anschaut, die Stereotypen, Ärzte, Richter, das waren ja lange Zeit auch tatsächlich nur Männer. Ne? Das waren die klassischen männlichen Berufe und die Frauen drängen da jetzt erst hin. Aber sie drängen ja eigentlich nicht erst in den letzten 10, 15 Jahren dahin. Aber der Wandel, den wir jetzt in Sprache haben, der findet jetzt ja relativ großflächiger statt. Ich habe mal geschaut, der Spiegel, glaube ich, verwendet seit oder ist bemüht drum, nicht mehr das generische Maskulinum in der Redaktion zu nutzen. Andere große Nachrichtenagenturen sind nachgezogen. Auch Moderatorinnen versuchen das geschlechtsneutral zu verwenden. Mhm. Das ist dieser Wandel, der jetzt stattfindet, ne? Der uns jetzt anfängt, stutzig zu machen, wenn man...
Ja, ja, also gerade in diesen journalistischen Beispielen, die Sie nennen, das ist ja einfach das journalistische Gebot der Klarheit und der Präzision, dass eben klar sein muss, von wem ist eigentlich hier gerade die Rede. Und jetzt ist die Bundestagswahl ja noch gar nicht so lange her. Und da ist es mir aber immer wieder aufgefallen, dass dann vom Wähler geredet wurde, auch wieder im Singular, ne? Der Wähler hat entschieden. Das ist natürlich dann nicht, ist nicht ein Wähler gemeint, sondern steht für alle. Aber das ist auch interessant, dass es an dieser Stelle eben so formuliert wird, wenn man daran denkt, dass das Frauenwahlrecht ja noch gar nicht so alt ist, ne? Das ist jetzt gut 100 Jahre, dass Frauen auch wählen dürfen. Also das ist ein ganz interessanter Fall, aber eben ja die Wählenden, Wählerinnen und Wähler, es gibt einige Alternativen. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der zu dem Historischen, was Sie eben gesagt haben. Ne? Also das ist genau das, ist genau wie Sie sagen, gerade die Berufsbezeichnungen sind eben oft im rein maskulin verwendet worden, weil es eben in erster Linie Männer waren. Und das ist das, was ich meine, dass eben in der letzten Zeit diese Form mit innen wieder neue Konjunktur hat, aber dass die mit der maskulinen Form immer alle gemeint gewesen wären, war früher gar nicht so. Also es gibt gerade auch jetzt im Zusammenhang mit der Politik gibt es verschiedene Beispiele, wenn man sich da historische Quellen anschaut. Zum Beispiel der Böhmische Landtag. Da gibt es von 1912, da gab es damals einen juristischen Disput. Da wollte eine Frau gerne in den Landtag einziehen. Und da hat man darüber gestritten und hat sich auf das damals geltende Gesetz von 1861 bezogen und gesagt, als Landtagsabgeordneter ist jeder gewählt, der. Und das ist ja wohl, wäre ja wohl eine Bezeichnung, die ganz klar ist, dass sie nach dem Wortlaut nicht auf Frauen zutrifft. Ne? Und so wurde dann damit argumentiert, dass hier keine Frau einziehen darf, weil ja nur die Männer gemeint seien. Ähnliche Beispiele gibt es auch von der Frankfurter Nationalversammlung und so. Also da wurde die maskuline Form genau umgekehrt ausgelegt, wie es eben jetzt oft gesagt wird, dass ja alle mit gemeint seien. Und da merkt man einfach, das ist sprachlich ein Problem, das ist sprachlich nicht präzise. Und das ist ja was, was jetzt gar nicht so besonders ist. Also viele regen sich so jetzt auf und sind emotional mit dem Thema, aber dass es irgendwie in der Sprache einen Punkt gibt, in dem Missverständnispotenzial ist. Und dann ändert sich die Sprache so, dass das Missverständnis wieder aufgelöst wird. Das sind ja ganz normale Sprachwandelsentwicklungen, die wir in vielen Bereichen beobachten. So entwickelt sich die Sprache eben immer entlang den Anforderungen, die die Gesellschaft an die Sprache hat.
Ja, es muss ein Wandel kommen. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu, was gendergerechte Sprache auch im Arbeitsbereich bewirken kann und auch schon im Bildungsbereich bei Kindern ändern kann. Ich fand das ganz interessant. Als Juristin habe ich das natürlich verfolgt. 2020 gab es eine Reform des Verbraucherinsolvenzrechts oder im Referentenentwurf im generischen Femininum. Das fand ich völlig interessant. Das ist am Ende nicht durchgekommen. Was mich ein bisschen gestört hat, sie hat ausgerechnet das Insolvenzrecht dafür genommen, was ja so ein bisschen negativ besetzt ist. Ich hätte mir ein anderes Gesetz gewünscht, um dieses Experiment zu wagen. Frau Lamprecht war am Ende auch nicht unbedingt enttäuscht, dass das nicht geklappt hat. Aber ich glaube, es hat diesen öffentlichen Diskurs, diese Auseinandersetzung nochmal so richtig Fahrt gegeben. Jetzt gerade aktuell klagt jemand von den Audi-Beschäftigten dagegen vom Landgericht Ingolstadt. Da wird ja in den internen Kommunikation soll gendergerecht formuliert werden.
Genau, also das ist der Fall mit den Audianern und der Mensch, der da klagt, ist soweit ich weiß ein Mann und der ist ja weiterhin kann er als Audianer bezeichnet werden und wird es auch, aber Audi hat sich da eben dafür eingesetzt und hat dort eine Handreichung rausgegeben, wie ja ganz viele Institutionen und Firmen und Unternehmen und gerade eben auch Stadtverwaltungen, die eben in diesen vor dieser Frage stehen, ja, wie lösen wir das denn? Es gibt so viele Varianten, wie wollen wir es denn machen? Und da war Bremen ja auch vorne mit dabei, eine Handreichung rauszugeben. Und es gibt ja einfach so viele vielfältige Möglichkeiten. Und das sind eben auch Fragen, die auch uns in der DUN-Redaktion oft gestellt werden. Wenn ich es machen möchte, wie soll ich es denn nun machen? Und diese Handreichungen versuchen da Klarheit zu schaffen. Aber ja, dann gibt es eben so Leute wie diesen Audianer, die sich da von bevormundet fühlen oder eingeschränkt fühlen. Das muss, denke ich, aber gar nicht so verstanden werden. Und die Sache mit dem generischen Femininum, das ist, finde ich, nochmal ein anderer Punkt. Ich fand das ein spannendes Experiment, würde da aber auch sagen, aus linguistischer Perspektive, es gibt eben diese Gewohnheiten nur für das Maskulinum. Und dann hat so ein Text dann den Effekt, diese Gewohnheit zu entlarven und zu sagen, jetzt guckt mal hier, jetzt sollen sich mal die anderen alle mitgemeint fühlen. Das ist irgendwie, ist interessant, um entlarvend zu sein, so ähnlich wie dieser kleine Text mit dem Chirurg oder der Chirurgin, das entlarvt. Aber vielleicht ist das auch nicht die gerechteste Lösung für die Zukunft, sondern eher mal sowas Hinweisendes.
Ich glaube, so hat sie es auch verstanden, weil es ist ja eben nicht gerecht. Es lässt eine Hälfte der Bevölkerung plus diejenigen, die sich keinem bestimmten Geschlecht zuordnen, eben außen vor. Und deshalb kann das auch keine Lösung sein. Sie haben das eben schon angedeutet. Ja. Das beschäftigt mich natürlich auch, wenn ich hier im Schriftverkehr unterwegs bin. Es gibt ja so vielfältige Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren. Ja. Können Sie da mal so Beispiele geben?
Also es ist ja diese ganze Diskussion ist sehr fokussiert auf Gender-Sternchen oder nicht, ne? Und dann und das die Alternativen. Also dann, ob man Arbeitnehmer-Sternchen-Innen oder ob man an der Stelle dann noch den Doppelpunkt setzt stattdessen oder den Unterstrich oder ob man das I groß schreibt. All das ist aber nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Da geht es ja um diese Kurzschreibweisen. Die sind vielleicht in manchen formalen Kontexten oder wenn es um Stellenausschreibungen geht und so weiter oder wenn man sich ganz besonders knapp halten muss, ja, interessant und hilfreich. Aber es gibt ja noch so viel mehr an anderen Möglichkeiten. Also seien es die Partizipien, über die ja auch viel diskutiert wird, also die Studierenden, die Teilnehmenden und darüber hinaus ja auch dann die Adjektive, die ich immer besonders charmant finde, weil die nämlich im Singular und im Plural toll funktionieren. Also wenn man Adjektiv zu einer Personenbezeichnung, also dann zu einem Substantiv macht, sowas wie die Beteiligten, die Interessierten, die kennen wir auch schon ganz etabliert, ist sowas wie die Jugendlichen. Ist ja eigentlich auch nur ein Adjektiv, was zu einem Substantiv, zu einer Personenbezeichnung gemacht wurde. Und dann, meine Empfehlung geht dann auch noch immer in diese Richtung neutrale Bezeichnungen. Also, dass ich anstatt vom Chef oder der Chefin von der Leitung spreche oder vom Team oder dass ich von Menschen und Personen rede oder das Wort Mitglied ist auch neutral. Solche Sachen. Und wenn man sich da überlegt, was es alles gibt und da so ein bisschen sich so einen kleinen Vorrat ansammelt, merkt man, dass man dieses, wenn man dieses Anliegen hat, geschlechtersensibel zu formulieren, dass man da ein riesen Repertoire hat. Also es gibt wahnsinnig viel und die Texte müssen dadurch nicht holpriger werden oder die Sprache, auch die gesprochene Sprache, muss dadurch nicht irgendwie seltsam klingen. Es gibt viel. Nur ja, wie gesagt, die Diskussion konzentriert sich so oft auf das Sternchen und ob das jetzt hübsch ist oder nicht. Dabei ist das wirklich nur ein kleiner Teilaspekt.
Ich denke auch, es ist so ein Lernprozess. Im Schriftlichen gelingt mir das schon sehr gut. Da habe ich ja auch ein bisschen Zeit, mir zu überlegen, wie ich das formulieren will. Schwieriger wird es, wenn man jetzt im beruflichen Kontext Serienbriefe formulieren muss, also wo das Computerprogramm automatisch einen Wert einsetzt in meinen Platzhalter und ich muss den Satz davor und dahinter so konzipieren, dass das immer passt. Ich finde das unheimlich schwierig und habe da viele, viele Stunden verbracht, um das so bei uns anzupassen, dass das auch wirklich immer zutrifft. Und manchmal passt es dann trotzdem nicht. Ja. Ich werde mir im Nachgang unseren Podcast auch ganz genau anhören, das haben wir vorher schon besprochen, und bin gespannt, wie häufig es mir an dieser Stelle nicht gelungen ist, geschlechtergerecht, geschlechtersensibel zu formulieren. Aber wir haben beide auch schon besprochen, das muss ja auch gar nicht der Anspruch sein, dass einem das zu 100% gelingt, sondern einfach, dass man so ein bisschen sensibel dafür wird und ein Gespür dafür entwickelt. Ich glaube, es ist auch ein Lernprozess im Gehirn, ne? Sie haben gesagt, so ein Repertoire an Wörtern, sich zurechtzulegen, mit dem man häufiger agiert. Ja. Meine Kollegin, mit der ich die Podcasts aufnehme, Frau Dr. Marion Salot, die schafft das, finde ich, richtig toll. Ich bin mal ganz beeindruckt. Ich vermeide das auch immer. Ich versuche immer, diese neutralen Formulierungen zu nutzen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns auch mal damit beschäftigen. Ja. Es gibt Studien dazu, was das bewirkt. Und das interessiert mich ja nun ganz besonders. Können Sie was zu diesen Reaktionszeitmessungen erzählen? Weil irgendwie muss man ja feststellen, wie Leute darauf reagieren, wie ein Satz formuliert ist, weil ich ja eingangs schon gesagt habe, es hat vielleicht Einfluss drauf, wie zum Beispiel Kinder sich bei der Berufswahl entscheiden.
Ja, ganz genau. Also nochmal zu diesem, wie man selber spricht. Ich glaube auch, dass es ja, dass das Bemühen am wichtigsten ist und dass es ja auch ein Wandelsprozess ist, der jetzt wahnsinnig schnell vonstatten geht und der einem dann nicht ganz so selbstverständlich über die Lippen geht. Manchen mehr, manchen weniger. Das ist bei mir persönlich auch so. Ich halte wahnsinnig viele Vorträge zu diesem Thema und es gibt andauernd Interviews dazu. Und dann passiert mir das selber auch, dass ich mal eine maskuline Form verwende, wenn ich eigentlich alle meine und dann nicht so präzise bin, wie ich das eigentlich gerne sein würde. Mir wurde auch mal gesagt, dass ich das Pronomen Mann relativ oft verwende. Das ist auch so ein Allgemeinerungsversuch von mir. Und es gibt ja da auch die feministische Kritik, dass das Mann mit einem N ja leicht verwechselnd werden kann mit dem Mann mit zwei N. Nur gibt es nicht so einen richtig guten Ersatz dafür. Also es gibt diese Vorschläge Frau oder Mensch. Da gibt's aber auch in der linguistischen Diskussion unterschiedliche Stimmen. Manche sagen, nee, das ist eigentlich schon neutral. Andere sagen, nee, das ist überhaupt nicht neutral. Ich glaube, da kann man auch unterschiedliche Haltungen haben. Und am Ende ist es dann ja auch so ein bisschen so eine wie eine Stilentscheidung. Also ob ich jetzt wie ich andere Sachen auch stilistisch bewusst oder unbewusst was über mich verraten, ob ich jetzt Samstag oder Sonnabend sage, ne? Oder ob ich irgendwie einen leichten dialektalen Einschlag habe oder nicht. So ist es eigentlich ja auch mit der geschlechtergerechten Sprache. Dass es irgendwie bei jedem, bei allen individuell ist. Okay, das noch dazu, aber jetzt zu den Studien. Das ist nämlich echt spannend. Es gibt wahnsinnig viele Studien. Ich finde, es gibt immer noch nicht genug Studien. Man muss noch viel mehr zu geschlechtergerechter Sprache forschen. Aber es gibt tatsächlich schon einige tolle Ergebnisse, an denen man gut sehen kann, wie eigentlich so psycholinguistisch das Ganze funktioniert. Nochmal, bevor wir zu den Reaktionszeitmessungen kommen, ich habe mal noch eine einfachere Studie als Beispiel. Die ist schon in den 80ern gemacht worden. Und da geht es nämlich einfach nur darum, an wen denkt man denn eigentlich, wenn man so eine maskuline Form hat. Und das ist einfach so getestet worden, dass es einen kleinen Text gibt und dann sollten die Teilnehmenden einen fiktiven Personennamen eintragen in eine Lücke. Und das finde ich ganz spannend, weil ich habe mal hier so ein Beispiel mitgebracht für so eine Testsituation, die da vorkam. Da heißt es, immer mehr Kunden wechseln vom Tante-Emma-Laden zum Supermarkt, um ihre Einkäufe zu erledigen. Mhm. Und dann Anrede, Vorname sollte man eintragen. Huber widersetzte sich diesem Trend und nahm die Mehrausgaben in Kauf. Und wen wundert's? Die meisten Leute haben dort einen Männernamen eingetragen.
Hätte ich jetzt intuitiv auch.
Also,
oh je.
Ja, weil immer mehr Kunden und dann kommt dort dann irgendwie Herr Peter Huber oder was auch immer. Also das zeigt schon mal mit einem ganz simplen Untersuchungsdesign, was ist das Erste, was einem einfällt, ne? Und wenn man sowas hat. Und es gibt dann andere Studien, die auf Reaktionszeiten schielen und die nämlich da wird ein Satz eingeblendet am Computer und man muss nur kurz weiterklicken, wenn man sagt, ja, ich habe den Satz verstanden oder ja, der Satz macht für mich Sinn. Und dann wird der nächste Satz eingeblendet, der dann darauf folgt und dann muss man da wieder weiterklicken. Und da gibt's ganz interessante Effekte. Ich habe da auch mal jetzt ein paar Beispiele mitgebracht aus solchen Studien. Der erste Satz, der dann eingeblendet wird, ist, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Okay, klickt man. Und dann nächster Satz. Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere Frauen keine Jacke. Das hat ein Teil eingeblendet bekommen und ein anderer Teil. Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere Männer keine Jacken. Und das ist eben die Sache, wenn wir vorne die Sozialarbeiter haben, eigentlich ja Stereotyp eher Job von Frauen, löst das trotzdem eine Verspätung in dem Weiterklicken aus, wenn dann da kommt, mehrere Frauen trugen keine Jacke und bei den Männern geht das schneller durch und weiter. Und das ist dann getestet worden mit verschiedenen Berufsgruppen, ne? Die Piloten liefen durch den Bahnhof und die Spione, aber auch so neutralere Wörter wie Zuschauer und so weiter. Und da hat man eben da hat man das dann ja so kreuzgetestet, ne? Dass man zum einen, was hat man für gesellschaftliche Stereotype über die Rolle dieser Personengruppe und wie geht es dann über in diese Reaktion. Aber daran sieht man eben bei diesen maskulinen Personenbezeichnungen, ist der Anschluss leichter, wenn es dann um Männer geht. Das wird als flüssiger verstanden und als eher zusammenhängend verstanden. Und wenn es eine Frau ist, wird man stutzig.
Und das sogar tatsächlich bei stereotypen, eher weiblich konnotierten Berufen, ne? Also das
Ja,
habe ich aus der Studie
ja,
auch und das hat mich auch selbst sehr überrascht. Also selbst wenn ich das Beispiel jetzt mal mit FriseurInnen genommen hätte, dann wäre wahrscheinlich trotzdem immer noch ein Zögern gewesen. Das heißt ja, dieses generische Maskulinum erzeugt falsche Bilder im Kopf.
genau, das ist diese Perspektive. Es ist eben ja ein Riesenmissverständnispotenzial an dieser Gebrauchsgewohnheit. Und gleichzeitig hat die Sprache so viele vielfältige Möglichkeiten, sich anders auszudrücken.
Ja, es gibt da ja auch Studien jetzt, wenn man Kinder dazu bringen möchte, zum Beispiel auch MINT-Berufe zu wählen und man beschreibt das, sucht eine Ingenieurin und einen Ingenieur, dann haben sich eben auch mehr SchülerInnen oder Schülerinnen dann auf diese Berufswahl fokussiert und umgekehrt gab es eben auch Jungs, die sich bei Tänzerinnen und Tänzer angesprochen fühlten, einen Beruf, den Jungs sonst eher vielleicht sich nicht ausgesucht hätten.
Ja, so wie ich diese Studie in Erinnerung habe, nur noch als kleine Ergänzung dazu, ist es ja so, dass wenn weibliche Personenbezeichnungen mit dann in diesen Berufsbeschreibungen drin waren, sich alle, also auch die Jungs, diesen Job eher selber zutrauen auch, ne? Und das ist ja eigentlich ein interessanter Effekt. Ja, wie schon kleine Kinder irgendwie davon geprägt sind, was wir da für Rollenstereotypen haben.
Aber es ging ja noch weiter und das hat mich dann ein bisschen erschrocken auf den ersten Blick. Man hat dann auch die Kinder einschätzen lassen, wie wichtig diese Berufe sind und wie gut oder schlecht die bezahlt sind. Und das war dann ja auch sehr überraschend. Dann wurde auf einmal die Ingenieurin, der Ingenieur nicht mehr als so wichtig betrachtet und auch das Gehalt wurde niedriger eingeschätzt, als wenn es in der Ausschreibung nur ein Ingenieur im generischen Maskulinum gewesen wäre.
Naja.
Das heißt, da müssen wir ja auch an die Rollenbilder ran. Also Sprache und Rollenbild, das hängt ja ganz eng miteinander zusammen.
Ja, das ist eben Gendern im weiteren Sinne. Jetzt haben wir schon irgendwie, sind wir eingestiegen in diese ganzen sprachlichen Formen und was es alles so an sprachlichen Möglichkeiten über Personen zu reden gibt. Aber es geht ja eben darüber auch hinaus, wenn man eben darüber nachdenkt, über welche Personengruppe, also wer steckt eigentlich dahinter, hinter der Personengruppe, über die ich gerade rede? Meine ich damit, also wie ist diese Gruppe zusammengesetzt und was will ich damit eigentlich sagen?
Das ist ja auch bei Bewerbungen, die müssen ja nun mittlerweile geschlechterneutral, also auch divers muss da mit drinstehen, formuliert werden. Und da gibt es ja auch Studien, wenn ich tatsächlich beide, also diese nennt sich dann Feminisierungsform oder wie nennt sich das dann, wenn ich Geschäftsführerin und Geschäftsführer in die
Diese
Stellenbezeichnung schreibe,
Doppelnennung,
dann
ja.
bewerben sich trotzdem mehr Frauen, als wenn ich nur Geschäftsführung, Klammer auf, männlich, weiblich, divers, da in Klammern hinterschreibe. Also da gibt es ja auch schon Untersuchungen. Also wenn ich wirklich beide Geschlechter nenne, gut, das dritte Geschlecht oder die Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, habe ich in dem Fall da nicht mit drin. Trotzdem bewerben sich dann mehr Frauen.
Ja, also es ist immer noch zu beobachten, dass es diese aufgrund dieser gesetzlichen Regelung dieses MWD in Klammern gibt und dann wird davor aber trotzdem nur die männliche Form verwendet, ne? Also das sieht man ganz oft. Das ist aber ja, das ist dann den gesetzlichen Anforderungen wird damit Genüge getan, aber es funktioniert nicht so, dass sich dadurch das Bewerbungsfeld diversifizieren würde, leider. Und es gibt tatsächlich da einige Studien dazu, die sagen, dass auch im Vergleich zu diesen Kurzschreibweisen, dass diese Doppelnennungen, männliche Form, weibliche Form, am besten funktionieren, um Frauen anzusprechen und auch, dass Frauen damit verstanden werden. Also auch mit solchen Lückentextstudien, wie es eben an einem Beispiel genannt habe. Ja, aber die Sache ist eben, was macht man mit den nicht-binären Personen? Was ist mit denen? Was ist mit Intergeschlechtlichen und was ist mit Transpersonen? Ja, also das ist natürlich weiterhin ein Problem, wenn wir da nur in dieser Beidnennung sind, dann muss man eben auf diese Kurzschreibungen gehen, die versuchen, alle zu integrieren. Da bin ich total gespannt auch auf weitere Studien. Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel bekannt, wie das eigentlich funktioniert und welches dieser verschiedenen Zeichen da welche Wirkung hat. Da gibt es ja dann auch ganz viele unterschiedliche Präferenzen und so weiter. Also von der Datenlage können wir gerade sagen, dass das innerhalb dieser Kurzschreibungen das Sternchen am häufigsten verwendet wird, dicht gefolgt vom Doppelpunkt, der ja noch gar nicht so lange dabei ist, aber der ist schon hat schon ziemlich aufgeholt. Und ich muss aber dazu sagen, jetzt mal an irgendeiner Stelle im Podcast, von der Rechtschreibnorm abgedeckt sind diese Varianten ja beide nicht. Also sie entsprechen nicht der Norm, wie sie der Rat für deutsche Rechtschreibung vorgibt. Also ist dann immer die Frage, in welchem Kontext verwende ich das eigentlich? Muss ich jetzt hier normgerecht schreiben oder gibt es in dem Kontext, in dem ich das verwende, vielleicht auch die Freiheit, mich außerhalb der Norm zu bewegen?
Aber da muss man vielleicht auch mal gucken, wie entwickelt sich das, was da zur Rechtschreibung empfohlen wird? Geht nicht die Gesellschaft voran? Sprache entwickelt sich und der Duden beispielsweise passt sich dann an, weil ich habe noch mal rausgesucht, 1984 stand im Duden im Vorwort noch generisches Maskulinum. 1995 empfiehlt der Duden dann schon neutralisierenden Gebrauch, wenn ich das mal so formulieren darf. Und 2016 wird das generische Maskulinum da im Vorwort schon gar nicht mehr erwähnt. Das heißt, dieser Wandel, der sich ja vielleicht aus der Gesellschaft heraus, aus der Sprache entwickelt, kann ja erst später dann auch erst umgesetzt werden. Und wenn es jetzt noch keinen Leitfaden dazu gibt, weil es sich das in der Gesellschaft ja auch erst entwickeln muss, muss man vielleicht auch mal es wagen, nicht absolut normgerecht voranzuschreiten, oder? Ist das zu gewagt, wenn ich das jetzt einfach mal so sage?
Naja, so argumentiert ja auch der Rat für deutsche Rechtschreibung in den letzten Mitteilungen dazu, dass eben genau das beobachtet wird und das eben auch beobachtet wird. Es lässt sich noch nicht nichts Es hat sich noch nichts herauskristallisiert. Es ist noch nichts Klares zu beobachten. Und deswegen wird das amtliche Regelwerk nicht angepasst. Und das ist ja das, was wir dann auch in unseren Dudenwerken abbilden. Und gleichzeitig ist es natürlich dem Rat für deutsche Rechtschreibung wichtig zu sagen, dass es auch Kriterien geben muss, nach denen man geschlechtergerechte Sprache einsetzt. Also die Sprache muss verständlich bleiben und sie muss klar bleiben und sie darf dadurch nicht komplizierter werden, sodass dann wieder Personengruppen vielleicht abgehängt werden, die Schwierigkeiten haben beim Lesen oder beim Verstehen. Das ist ein Anspruch, der formuliert wird, einer von mehreren, die eben auch zeigen, es ist in manchen Punkten eben auch ein Dilemma, wie man diesem Interesse nachkommt, ohne andere Interessen, ohne dahinter zurückzubleiben. Und es ist ja dann eben auch die Frage, ja, in welchem Kontext bewegt man sich? Es gibt ja am strengsten ist ja, was Rechtschreibregeln angeht. Und das ist ja auch gut so, sicherlich der Bereich Schule. Ne? Und da gab es jetzt auch so ein bisschen Aufregung in den letzten Wochen, als die Nachricht durch die Presse ging, dass das Bundesland Sachsen untersagt, in der Schule mit Sternchen und Doppelpunkt zu gendern. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so aufregend, wie es in dem Moment klingt, weil da nur nochmal das, was sowieso schon gilt, was sowieso schon die amtlichen Regeln sind, nur nochmal betont wurde und gesagt wurde, ja, in der Schule sollen jetzt erstmal die Rechtschreibregeln beigebracht werden und das andere, dass man da übers Gendern reflektieren kann in der Schule und so weiter, das ist ja irgendwie klar. Aber das andere steht erstmal an späterer Stelle an, denke ich, ist auch nachvollziehbar und dann auch eigentlich gar keine so eine wilde Sache.
Genau, wenn die Kinder da jetzt noch nicht mit anfangen, damit habe ich auch kein Problem, aber dass wir etwas ändern müssen, um eben diese Schablone, dieses generische Maskulinum auf die Gruppe, die sie ja erreichen will, wirft, dass diese Schablone ja nicht stimmt. Ja. Oder in den Köpfen ein anderes Bild erzeugt. Also, dass wir da was ändern müssen, ich glaube, dafür sollten wir alle zumindest sensibilisiert werden. Haben Sie eine Vermutung, vielleicht ja auch eine höchstpersönliche, warum dieses Thema so hochemotional diskutiert wurde? Auch im Bereich der Bundestagswahl ist das ja sehr hochgekocht, das Gender-Gaga und was es da alles gab. Ich habe das in den Twitter-Gruppen mit Spannung verfolgt, weil ich schon wusste, dass ich so ein Interview wusste ich noch nicht, dass ich das mit Ihnen führe, aber dass ich so einen Podcast machen wollte, ist da entstanden. Warum ist das so emotional und so kontrovers? Also auch hier im Büro, in meinem familiären Kontext und bei meinen Freunden, ist das auch nicht so, dass ich sagen würde, alle Frauen stehen da jetzt hinter und sagen, das ist notwendig.
Na klar. Also vielleicht dann nochmal zurück zu den Kindern. Für jüngere Menschen scheint es schon viel selbstverständlicher zu sein, weil denen diese alte Gebrauchsgewohnheit gar nicht so tief in den Knochen steckt wie den älteren Leuten. Und das ist, glaube ich, aus meiner Einschätzung auch der Kern dieser ganzen Sache, dass es um eine Gewohnheit geht, um eine sprachliche Gewohnheit, die einem ganz tief verwurzelt ist. Und daran jetzt was zu ändern, das ist schwer. Sprache ist ja auch was ganz Persönliches ist. Ich habe es eben schon mal versucht anzudeuten, so mit den Stilentscheidungen, die man trifft oder mit wie drücke ich mich aus. Das ist ja was einem ganz persönlich nahe liegt und auch mit der persönlichen Identität zu tun hat. Also es ist ja dann irgendwie was ganz Privates auch. Und dann kommt jetzt jemand und sagt, ja, wir finden es aber nicht mehr gut, wie das bisher gemacht wurde. Das ist ja ein anderer Effekt, den man auch aus vielen Kontexten kennt. Veränderungen sind eben schmerzhaft und tun weh und möchte man erstmal nicht so gerne. Und erst recht nicht, wenn man diesen Eindruck bekommt, das wird einem jetzt vorgeschrieben. Und das ist, denke ich, die zentrale Position in der Kritik, dieses Gefühl, man muss das jetzt machen oder wenn ich das nicht mache, dann verliere ich irgendwas oder habe Nachteile und so weiter. Und Ja, dadurch entstehen eben so ungute Fronten. Und ja, gerade wenn Sie jetzt die Bundestagswahl und den Wahlkampf ansprechen, ich finde auch ein bisschen schon in der Zeit davor, ist das Thema sehr stark politisiert worden, dass das mit politischen Dingen in Zusammenhang gebracht wurde, was ich so bei Sprache selten erlebt habe. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Andererseits, um also positiv drauf geguckt, finde ich es natürlich als Linguistin total toll, was für eine Aufmerksamkeit das Thema Sprache jetzt bekommt, ne? Und dass die Leute wirklich sich darüber streiten, wie man miteinander spricht, wie wollen wir miteinander reden, was wollen wir wie ausdrücken und so weiter. Das ist aber auch ein Effekt, den man allgemeiner beobachten kann, nicht nur jetzt beim Thema Gendern, sondern dass das Thema Sprache an sich immer mehr politisiert wird. Auch in dieser Frage, wie rede ich über andere Menschen, wie rede ich über Minderheiten, wie kann ich irgendwie veraltete, rassistische, teilweise noch aus der Kolonialzeit stammende Wörter irgendwie hinter mir lassen und angemessenere Wörter finden. Das ist ja irgendwie so ein allgemeiner Diskurs, in dem das, glaube ich, auch eingebettet ist.
Ich glaube, das ist momentan ganz, ganz wichtig, dass wir da auch dranbleiben und dass das auch weiter so lebhaft und emotional geführt wird. Weil ich habe ja die Hoffnung, dass wir von den alten Rollenbildern wegkommen und diese Stereotypen aufgelöst kriegen. Und wenn Sprache dafür ein Mittel sein kann und sicherlich auch ist, dann soll mir das nur recht sein. Dann führe ich da auch gerne hochemotionale, kontroverse Diskussionen. Und solange die geführt werden, ist das ja auch am Leben. Und Studien zeigen ja auch, es bringt was. Ich würde jetzt nämlich gerne einmal noch den Blick ein bisschen in zwei Nachbarländer oder in drei im Prinzip werfen. Vielleicht können Sie uns da auch noch was zu sagen. Ich habe mal einmal den englischsprachigen Raum rausgesucht. Seit 1973 versucht man da den Aspekt der Genderneutralität zu nehmen, also Police Officer. Policemen, Police, ich weiß gar nicht, wie die weibliche Form werden, aber ich glaube, die versuchen das wirklich neutral zu formulieren. In Frankreich gilt erst seit 2021, also erst seit dem letzten Jahr, dass eigene feminine Formen für Berufs- und Funktionsbezeichnungen gewählt werden. Das ist ja ganz kürzlich. Und dann würde ich noch gerne einen Blick nach Schweden werfen, die diese, ist das ein Pronomen? Sie sind die Linguistin, mit Hen eingeführt haben, wo man ja auch, das wäre für mich auch nochmal sehr spannend, welche Auswirkungen das tatsächlich auf die Berufswahl und auf die Erwerbstätigkeit hat.
Ja, das sind alles spannende Vergleiche. Ich finde, das hilft einem auch aus dieser manchmal doch ein bisschen verfahrenen Diskussion zum deutschsprachigen Raum irgendwie da rauszukommen. Das Englische ist ein schönes Beispiel, weil die eigentlich auch an sich gar nicht so ein großes Problem haben, weil diese Movierung, was wir haben, also dieses Anhängen von IN, Arzt, Ärztin, gibt es ja im Englischen nicht. Also ich habe bei den, es gibt klar, es gibt dieses Policeman und solche Berufsbezeichnungen, aber der Klassiker wäre jetzt eher sowas wie Pilot, Pilot. Das kann dann Pilot und Pilotin sein. Und dann erfahre ich erst später, welches Geschlecht diese Person dann hat. Es gibt aber, also das ist eben so diese Tendenz, dass die wenigen Personenbezeichnungen, die so eine Geschlechtlichkeit haben, dass die neutralisiert werden im Englischen. Und da sind die dann fein raus. Also ein anderes Beispiel ist noch Actor und Actress, also diese Endung im Englischen auf Tress, die man auch nicht mehr so oft hört, weil die mittlerweile auch so ein bisschen als abwertend empfunden wird. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was wir im Deutschen haben bei Friseuse, hat man früher gesagt, und jetzt sagt man Friseurin oder Masseuse versus Masseurin. Das wird irgendwie zunehmend vermieden und dann sind die wirklich im englischen Sprachraum fein raus, was die Personenbezeichnungen angeht. Die haben aber immer auch noch die Sache mit den Personalpronomen, also er oder sie, dann he oder she. Und da haben die ja diese Lösung, die sich jetzt mittlerweile wirklich gut etabliert hat, von diesem Plural they. Also das, was bei uns das sie ist, im Plural dann, da haben die dann eben ein eigenes Wort für, was sie dann verwenden. Und ich höre das immer häufiger, also jetzt auch gerade in englischsprachigen Podcasts. Anfangs war mein Eindruck, dass das tatsächlich für nicht-binäre Personen in erster Linie verwendet wurde und mittlerweile einfach übergreifender, wenn das Geschlecht der Person, um die es geht, jetzt keine Rolle spielt oder das irgendwie nicht relevant ist, dann sagt man einfach they und ist fein raus. Und so funktioniert es eben auch schön im Schwedischen mit diesem Pronomen hen, was sich neben die anderen Pronomen so ganz natürlich stellt. Also jetzt muss ich mal gucken, dass ich das nochmal richtig zusammenkriege, so spontan. Die anderen heißen han für er und hon für sie. Und dann han, hon, hen, das klingt ja wunderbar, das passt alles ins schwedische Sprachsystem, das passt so wunderbar zusammen und so da rein. Das ist tatsächlich einfach mal vorgeschlagen worden und hat sich dann etabliert. Und es ist ein wunderschönes Beispiel, wie eben so Sprachwandel mit dem, was man in der Sprache schon an Repertoire hat und wenn man das so ein bisschen abwandelt, wie das wunderschön funktionieren kann. Nur da sind wir in der deutschen Sprache jetzt an dem Punkt, so was richtig Tolles, Vergleichbares haben wir leider nicht. Ne? Also es wäre irgendwie schön, aber uns fehlt ein neutrales Pronomen einfach. Es gibt die verschiedensten Vorschläge, die sind aber alle so ein bisschen exotischer. Also sowas wie ens oder xir oder xis oder sowas. Die wollen, haben diesen Ansatz, aber meine Vermutung, warum sie sich noch nicht etabliert haben, ist, die sind eben nicht so im System drin. Ja, ich bin total gespannt, diese Entwicklung weiter zu beobachten und zu sehen, was da entstehen wird.
Das denke ich auch. Ich hoffe mal, wir sind kreativ genug. Uns fällt bestimmt auch uns Deutschen etwas ein, was wir hier bei uns einführen können. Wichtig ist ja auch nochmal zu sehen, in diesen Ländern, in denen es diese neutralen Formen gibt, ist die Erwerbstätigkeit von Frauen höher. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu. Von daher wäre es ja auch für Deutschland durchaus erstrebenswert, wenn sich da im sprachlichen Kontext irgendwas entwickeln würde. Vielleicht lösen sich dann Vorurteile, Stereotypen auch eher auf und Gleichberechtigung und Gleichbehandlung kann sich über Sprache noch besser verwirklichen. Das wäre so meine ganz große Hoffnung.
Ja, also man muss ganz klar sagen, was ja auch diese Studien, aus denen wir jetzt so ein bisschen erzählt haben, ja zeigen, die Sprache beeinflusst das Denken, ganz klar. Es ist nur eben, es ist ja auch eine Kritik am Gendern, dass dann oft gesagt wird, na ja, aber ihr ändert da eure Sprache und dann, aber ändert nichts wirklich. Das darf natürlich nicht die einzige Maßnahme bleiben, ne, oder sein. Es ist irgendwie, Sprache wandelt sich so, dass es, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, die gesellschaftlichen Realitäten so abzugleichen, wie sie es tut, dann ändert sich das, wie die Gesellschaft ist, dann ändert sich die Sprache eben. Aber gleichzeitig ist Sprache eben auch ein, ja, gerade in ihrer, wenn es je grammatischer es wird, ja, ein sehr gewachsenes System und ein sehr eigentümliches System. Und man darf das, denke ich, auch nicht zu überstrapazieren, dieses Sprache beeinflusst das Denken. Es ist eben ein Bestandteil dessen nur oder ein Faktor. Weil wenn man sich andere Sprachen anschaut, es gibt auch Sprachen zum Beispiel ohne Genussystem. Dazu gehört zum Beispiel das Türkische und das Ungarische und das Finnische. Wenn wir jetzt noch das Englische dazu nehmen, würde man ja schon sagen, dass in den Ländern, in denen diese Sprachen gesprochen werden, ganz unterschiedliche Geschlechtsverhältnisse oder Geschlechterrollen gesellschaftlich vorherrschen. Also die Sprache ist dann nicht der einzige Faktor, das will ich nur sagen. Aber natürlich mit Blick auf diese ganzen Studien und die Stellenausschreibung und gerade diesen beruflichen Kontext ist ganz klar zu sagen, die Sprache beeinflusst das Denken und wenn wir mit unserer Sprache präzise sind und eben die Möglichkeiten der deutschen Sprache nutzen, wie man sich ausdrücken kann, dann sollte man das eben auch tun.
Das denke ich auch. Also Sprache alleine wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir alle Gender Gaps beseitigt bekommen, aber ich glaube, flankierend und unterstützend auf jeden Fall. Haben Sie noch irgendwas ganz Wichtiges, was Sie unseren Zuhörenden mitteilen möchten?
Ja, vielleicht nochmal zur Einbettung der aktuellen Diskussion. Jetzt wird gerade so wahnsinnig viel, also besonders in diesem Jahr, aber vielleicht so auch in den letzten Jahren schon angefangen, über diese geschlechtergerechte Sprache und diesen Wandel zu reden. Und manchmal vergisst man dann, dass das ein Prozess ist, der schon ganz lange andauert und der auch eine gewisse Kontinuität hat. Natürlich immer in Stufen, aber ich finde es immer ganz gut, mal zurückzugucken, wie es eigentlich vor noch gar nicht allzu langer Zeit war. Jetzt hatten wir es zu Beginn, haben wir davon geredet, dass das Frauenwahlrecht gerade mal gut 100 Jahre alt ist. Aber wenn man mal ein bisschen weiter guckt und sich das Wort Fräulein noch mal vor Augen führt.
Oh ja.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass es üblich war, dass unverheiratete Frauen als Fräulein angeredet worden sind. Und was ich bei dem Thema ganz interessant finde, dass es ja dann 1972 soweit war, dass das Bundesinnenministerium einen Erlass herausgegeben hat, der den Gebrauch dieser Anrede Fräulein in Bundesbehörden verboten hat. Also es war in Bundesbehörden zu unterlassen, diese Anrede zu verwenden und daher hat sich das dann auch weiter verbreitet, dass die insgesamt nicht mehr verwendet wurde. Und aus heutiger Perspektive eigentlich interessant, ne, dass es so einen Erlass von oben gab. Der aktuelle Sprachwandel funktioniert ja überhaupt nicht so, sondern es gibt einfach Leute, die sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, anders zu sprechen und ich finde das wichtig. So verbreitet sich das immer mehr und wir können eben in der Masse an Sprachdaten sehen, wie sich die Sprache verändert. Aber das ist eben ein Prozess von unten und ein Prozess im Kleinen, mit vielen kleinen Änderungen. Und es ist ein kontinuierlicher Wandel und es fängt im Kleinen an.
Das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz. Also wenn es im Kleinen anfängt, kann jeder von uns dazu beitragen, dass was ganz Großes draus wird, oder? Ja. Die Chance besteht ja auf jeden Fall. Jede, ja, da ist es wieder, dass ich das, ich werde mir das nachher auf jeden Fall ganz genau nochmal anhören und schauen, an wie vielen Stellen ich nicht gendergerecht gesprochen habe. Es werden ziemlich viele sein, da bin ich ganz sicher. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit mir diesen Podcast aufgenommen haben.
Ja.
Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich werde Ihnen ein Feedback geben, wenn ich das ausgezählt habe, wie weit uns das gelungen ist, gendergerecht zu sprechen.
Ja, ich bin gespannt, wie oft ich Mann gesagt habe.
Auch da werde ich mal zählen und Ihnen eine Rückmeldung geben. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören.